Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die erste Eilmeldung kam gestern Nachmittag, die zweite am Abend, aber überraschend waren beide nicht, denn die europäische Zulassung des BioNTech-Impfstoffes gegen Covid-19 war erwartet worden. Aber jetzt stellen Sie sich nur mal vor, ab Sonntag wird in Deutschland geimpft und keiner geht hin. Nur etwa jeder Zweite nämlich will sich überhaupt noch impfen lassen derzeit. Ob es eine solche Impfskepsis schon immer gab, das frage ich den emeritierten Medizinhistoriker Professor Robert Jütte. Guten Morgen, Herr Jütte.
Guten Morgen, Herr Kokowski.
Ist das normal oder ist die Impfskepsis derzeit ungewöhnlich hoch?
Sie ist nicht ungewöhnlich hoch. Man muss unterscheiden zwischen Impfkritikern und Impfskeptikern. Also die Gruppe der Impfskeptiker, die schwankt immer, ist auch schwer zu einzuschätzen. Das sind diejenigen, die sich generell vielleicht doch, aber unter Umständen eben nicht, weil sie Bedenken haben. Und diese Bedenken müssen ausgeräumt werden. Die Gruppe der sogenannten Impfgegner, die sind also sozusagen ein Kernbestand der Medizingeschichte, seitdem es die Pockenschutzimpfung gibt, also sprich seit gut 200 Jahren, ist das ein harter Kern. Und der schwankt in der Geschichte. Wir haben die zuverlässigen Zahlen erst ab dem Reichsimpfgesetz, dem Zwangsgesetz von 1874. Da wissen wir, dass zwischen 4% und 6% sich einer Impfung verweigert haben, und auch vor Corona haben wir Schätzungen gehabt, dass die bei Masern und anderen Impfungen dieser harte Kern zwischen 3% und 5% schwankt. Aber es ist eine relativ große Zahl, ja.
Im Moment heißt es, 10% wollen sich gar nicht impfen lassen gegen Corona, auf gar keinen Fall. Nun leben wir ja nicht mehr im Mittelalter. Auch unsere Labore haben sich verändert. Die haben gar nichts mehr gemein mit den Impfexperimentierstuben aus den Zeiten Rudolf Virchows. Wie erklären Sie sich das denn, dass offenbar dennoch jeder Zweite das Risiko, an Corona zu erkranken, für geringer einschätzt als das Impfrisiko?
Also seit Beginn der Impfung, das sind schon seit 200 Jahren, haben wir diesen Konflikt zwischen den Ärzten, den Wissenschaftlern und aber auch Gelehrten, die sagen, das ist doch alles wunderbar, wir bekämpfen also hohe Infektionsrisiken, die Nebenwirkungen sind gering, und andererseits kommt es bei der Bevölkerung nicht richtig an. Und wir müssen unterscheiden zwischen einem Laienwissen und einem Laienverständnis und eben einem Expertenwissen. Und das Expertenwissen beruht, das wissen wir heute ja natürlich umso besser, auf Statistiken, und auch damals hat man schon Statistiken eingesetzt, aber die Impfentscheidungen werden getroffen im sozialen Umfeld, und da spielt die lebensweltliche Perspektive eine große Rolle. Das zeigen alle Studien, die wir zur Geschichte der Impfung und auch der Zwangsimpfung haben. Wenn diese nicht fokussiert wird, wenn wir nicht darauf eingehen, sondern diese Perspektive einfach ausklammern und sagen, das ist ja Unsinn, die sind Modernisierungsgegner, die sind Wissenschaftsgegner, dann werden wir diese Gruppe, ich spreche nicht von dem harten Kern, sondern von den Impfskeptikern, nicht erreichen.
Ich glaube, das allererste Argument der Impfskeptiker, das ist ja zunächst mal oberflächlich sehr verständlich. Die sagen nämlich, ich möchte nicht in den gesunden Körper meines Kindes, dass dort vorsätzlich Krankheitserreger injiziert werden. Wer kam denn eigentlich auf diese Idee, Erreger zu injizieren, um jemanden zu immunisieren?
Also als Begründer der Impfung gilt Edward Jenner, ein englischer Arzt, der die Kuhpockenimpfung 1796 entdeckt und propagiert hat. Es gibt allerdings auch schon Vorläufer, wo man mit echten Menschenpocken Kinder geimpft hat, was natürlich ein sehr riskantes Verfahren war. Aber die Kuhpockenimpfung ist relativ sicher gewesen. Allerdings hat man am Anfang natürlich nicht gewusst, dass es also noch einer weiteren Impfung bedarf. Also eine Impfung reicht nicht aus, das wissen wir ja heute auch von vielen Impfstoffen, das gilt ja auch für Corona, aber es gab damals auch schon Kritiker, und die haben also Jenner vorgeworfen, man würde also den Menschen vertieren, indem man jetzt also Tierlymphe, also Kuhpocken der Menschen infiziert. Also diese Urangst steckt auch heute noch so ein bisschen bei den Impfgegnern mit drin, auch wenn wir heute ganz andere Impfstoffe haben.
Nun gibt es heute lange Testreihen, es gibt sehr strenge Regeln. Allein beim BioNTech-Impfstoff wurden etliche tausend Menschen vor der Zulassung geimpft. Mögliche Nebenwirkungen wurden genau dokumentiert. Man weiß also sehr genau, wie so ein Impfstoff wirkt und auf wen, bevor man ihn auf die Menschheit loslässt. Wie war das in den Anfangstagen des Impfens vor 220 Jahren?
Am Anfang hat man natürlich nur experimentiert. Das war empirisches Wissen. Es gab zwar schon dann die ersten Statistiken, die aber von Gegnern und Befürwortern unterschiedlich interpretiert worden sind. Man muss sich aber auch noch mal ins Bewusstsein rufen, dass wir die Wissenschaft der Bakteriologie, Robert Koch und Pasteur, ich nenne nur zwei Namen, erst seit den 1870er Jahren haben und die Virologie, die uns jetzt so beschäftigt, erst seit den 1930er, 40er Jahren überhaupt als Fach etabliert ist. Und insofern hat man damals natürlich noch im Nebel gestochert, auch wenn man durch entsprechende Erfahrung, ich erinnere an den Lübecker Impfskandal von 1930, wo eine verseuchte Charge an Kinder geimpft worden ist und viele gestorben haben, also auch den Preis gezahlt hat, um Impfsicherheit zu erreichen. Und das Gleiche gilt auch nochmal für Polio. Ich habe selbst die Polio-Impfung ja auch noch als Kind miterlebt. Also das sind Dinge, aus denen man gelernt hat, und insofern ist man heute sehr viel weiter in der Sicherheit als vor 150 oder vor 200 Jahren.
Heute wird viel darüber diskutiert, dass jemand, der schon geimpft ist gegen Covid-19, vielleicht besondere Rechte dadurch haben könnte. Gibt es da historische Vorbilder für Impfpässe, die dann quasi als Passierscheine genutzt werden könnten für Grenzübertritte oder Friseurbesuche?
Also der Impfschein ist nicht so alt, aber der Gesundheitspass, den gab es schon in Italien in Pestzeiten im 16. Jahrhundert. Aber man hat zum Beispiel in Preußen hat im 19. Jahrhundert keine Impfpflicht gehabt vor 1874. Und man hat sich in Preußen im Unterschied zu Bayern und Württemberg darauf verlassen, dass man einfach die Leute da zur Impfung zwingt, indem man sagt, ohne Impfschein kommen die Kinder nicht in die Schule, sie können keine Ausbildung machen. Und im Militär war das Ganze sowieso gar keine Frage, da musste man sich impfen. Also es gibt auch schon verschiedene Formen der flankierten Freiwilligkeit, und dazu gehört eben auch die Ausstellung eines Impfpasses, ohne den man dann irgendetwas nicht bekommt, also keine sozialen Vorteile.
Was empfehlen Sie denn, damit die Impflust der Deutschen gesteigert werden könnte? Was muss da passieren?
Es gehört dazu, das zeigt zumindest die Geschichte der Impfung, sowohl der Pockenschutzimpfung, es gehören dazu eine konzertierte Aktion, also zwischen staatlichen Institutionen, aber auch nicht kommerziellen und aber auch der Pharmaindustrie, und die alle müssen an einen Strang ziehen. Man muss auch sozusagen das soziale Milieu mit berücksichtigen. Dazu gehören eben auch Influencer, also Vorbilder, die sich impfen lassen und denen man sagt, der ist mit gutem Beispiel voran. Und selbst wenn es nur eine interessante und wichtige Person aus dem Freundes- und der Nachbarschaft ist. Also das sind ganz wichtige Erkenntnisse, die die Medizingeschichte bereithält.
Und steigende Opferzahlen, haben die normalerweise eine Auswirkung auf die Impfbereitschaft der Menschen?
Die Geschichte zeigt, solange wie die Not groß ist, also große Opferzahlen, ist die Impfbereitschaft hoch. Das haben wir immer wieder gesehen, auch bei Polio, bei Diphtherie und bei anderen Seuchen, mit denen wir vorher zu tun hatten. Aber sobald das nachlässt, und das eigentliche Problem, das ist meine Voraussage, wird sich erst dann stellen, wenn wir diese Risikogruppen alle geimpft haben, alle, die sozusagen den Leidensdruck haben, und dann den Rest zu erreichen, der notwendig ist, um eine Herdenimmunität, das ist dann ein ganz schwieriges Unterfangen, wie die Geschichte zeigt.
30 Jahre lang war er der Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung, der emeritierte Medizinhistoriker Professor Robert Jüthe. Ihnen danke für das Gespräch.
Danke, Herr Karkowski.